Worte, die Jörg Zink formuliert hat unter der Überschrift Anwesenheit vor Gott oder Anwesend sein bei Gott. Ich glaube, dass solche Worte nur formuliert werden können, wenn jemand die Stille und Anwesenheit bei Gott sucht oder mit Jesus allein ist. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, in der Gemeinde Mollertgasse hier haben wir gerade eine Reihe, die nennt sich Abenteueralltag, wo wir miteinander überlegen in verschiedenen Gruppen mit über 70 Leuten, wie kann Jesus einen Alltag gestalten und prägen, wie geht das? Und das Thema der Woche jetzt war mit Jesus allein, mit Jesus allein. Ich habe mir bei der Vorbereitung der Predigt überlegt, kann man darüber überhaupt predigen oder muss man diese Erfahrung machen und wir gehen jetzt alle mal woanders hin und sind allein mit Jesus. Jetzt sind wir als Gemeinde hier zusammen. Aber ich glaube, dass trotzdem einige Impulse gegeben werden können und ich selber auch empfangen darf zu diesem Thema mit Jesus allein. Denn wer sich in dieser Woche darauf eingelassen hat oder auch noch einlassen wird, diese Zeit allein mit Jesus zu nutzen, wird eine gute, wertvolle Erfahrung machen. Mir ist es so ergangen in der vergangenen Woche, als wir im Bibel intensiv dieses Thema behandelt haben, mit etwa 15 Leuten. Da gab es eine wirklich stille Zeit an einer Stelle von 30 Minuten über den Psalm 23. Das ist ein Psalm, der in christlichen Kreisen sehr bekannt ist, den ich auswendig kann, den ich schon zigmal gelesen und gebetet habe. Und dennoch diese 30 Minuten waren für mich persönlich ein echtes Aha-Erlebnis, weil ich in meiner jetzigen Situation auf Aussagen gestoßen bin, die mich direkt angesprochen haben, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt dran für dich. Da darf Gott zu dir reden und rührt dich an und berührt dein Herz. Ich glaube, dass jede ernsthafte Beziehung zwischen zwei Menschen Zeiten braucht, in denen man einander ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Ich glaube, dass zum Beispiel die Ehe von Ina und Toni Korb 35 Jahre nicht nur Zeiten hatte, wo ihr einander ungeteilte Aufmerksamkeit schenktet, sondern es gab Zeiten, wo ihr eigene Aufgaben wahrgenommen habt und für andere da wart. Aber ich glaube, dass es in einer guten Beziehung, einer Ehe und auch in anderen guten Beziehungen und Freundschaften immer wieder diese Zeiten braucht, wo man einander ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Und das sind wertvolle Zeiten, aus denen man Kraft schöpft, wo man Dinge bespricht und Dinge plant und einander zuwendet, Intimität erfährt. Und das ist ein echter Segen. Ich glaube, dass das für die Beziehung mit Gott auch gilt. Darum ist die Übung der Stille, also Zeit nur mit Gott zu verbringen, eine ganz wichtige Übung für das Leben eines Christen. Während dieser Zeit zum Beispiel zu beten, Bibel zu lesen. Manche schreiben dann ein Tagebuch. Andere meditieren einen Bibeltext. Und manche Leute singen und loben Gott, ganz allein mit ihrem Herrn. Der Schlüssel dieser ganzen Geschichte liegt darin, sich von allen Störungen zurückzuziehen, um ruhig zu werden, auf Gottes Stimme zu hören. Die stille Zeit, ein Begriff in christlichen Kreisen, ist das eigentlich ein biblisches Gebot? Ein Gesetz? Muss man das machen? Ich glaube nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen wirklich biblischen Beleg dafür gefunden, dass es ein biblisches Gebot ist. Es ist auch erst recht kein Zwang nach dem Motto, hast du heute schon deine stille Zeit gehabt? Das kann einen ja auch manchmal anspringen. Ich glaube, dass die Zeit mit Jesus allein kein Zwang und keine Verpflichtung ist, aber eine Riesenchance. Oder wie das am Mittwoch in der Gruppe mit Abenteueralltag gesagt wurde, eine Wohltat und eine Kraftquelle. Und ich glaube, das stimmt. Mit Jesus allein sein, nicht aus Pflichterfüllung, sondern aus Sehnsucht nach Nähe. Es ist ja ein Unterschied, ob man mit jemandem zusammen sein muss aus Pflichterfüllung, nach dem Motto, das muss mal wieder sein, das macht man oft widerwillig. Aber aus tiefer Sehnsucht nach Nähe und Begegnung zusammen zu sein, so wie Jesus das mal formuliert hat, mich hat herzlich verlangt, mit euch, den Jüngern, zusammen zu sein. Darum würde ich doch ganz viel geben. Aber mit Jesus allein sein schließt ja anderes aus. Es schließt auch andere Menschen aus. Wenn ich mit Jesus allein bin, dann kann ich in dem Moment nicht mit meiner Frau zusammen sein. Oder wir teilen diese Zeit gemeinsam, das verabreden wir dann. Es schließt auch andere Dinge aus. Man kann in der Zeit eben nichts anderes machen. Es schließt auch äußere Störungen aus. Teilweise muss man das ganz bewusst machen, sich in Räume zurückziehen, wo man störungsfrei sein kann. Und auch innerlich zur Ruhe zu kommen. Es ist also nicht auf Knopfdruck da, diese stille Zeit allein mit Jesus, sondern es muss vorbereitet und geplant sein. Ich glaube, dass wir in unseren Großstadtsituationen es da nicht leicht haben. Es ist äußerst schwierig. Wir sind ständig erreichbar. Das Handy ist da. Wenn es nicht klingelt, dann vibriert es eben. Das Telefon klingelt. E-Mail. Habe ich diese E-Mail schon abgerufen und beantwortet? Eine Fülle an Störquellen in der Enge einer Stadt. Manchmal können soziale Situationen auch sehr schwierig sein. Wenn man sich um andere kümmert, wenn man in viele Aktivitäten eingebunden ist oder wenn man Fürsorge für jemanden betreibt. Es gibt dann kaum persönliche Rückzugsmöglichkeiten. Was es noch schwierig macht, ist auch manchmal das eigene Gewissen. Ich habe jetzt keine Zeit, ich habe so viel zu tun, später vielleicht. Und dann fällt es weg und wieder keine stille Zeit. Das kann ich mir jetzt nicht leisten. Und dann macht man die Entdeckung im Alltag. Allein mit Jesus zu sein, erfordert eine sorgfältige Planung. Raum und Zeit und Vorbereitung. Und ich bin überrascht, wie gut es tut, wenn man das plant. Und 30 Minuten zum Beispiel, haben wir ja geübt, am Mittwoch, kann eine gute Zeit sein. Raum und Zeit, Vorbereitung. Es erfordert aber Übung und Training und auch Disziplin. Disziplin in dem Sinne nicht als Zwang und Verpflichtung, sondern ich möchte es mal vom englischen Wort herleiten. Das englische Wort Disciple, Disziplin, Disciple heißt Jüngerschaft. Jünger sein, Disciple sein, das ist Disziplin an dieser Stelle. Jünger sein. Und daher möchte ich Jesus und seine Jünger als Vorbild nehmen für die stille Zeit. Zwei Bibeltexte, einer aus Markus 1, Vers 35, der andere aus Lukas 5, Vers 16. Zunächst den aus Markus, dann den aus Lukas lese ich direkt im Anschluss. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Aber Jesus zog sich zurück und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Ich habe mich gefragt, warum Jesus das macht. Und das am Anfang seines öffentlichen Auftretens. Warum macht er das, wenn er gerade aus Situationen kommt, wo er ganz viele Wunder getan hat, Evangelium verkündigt hat? Warum heilt er nicht viele Menschen von allen möglichen Krankheiten und treibt viele böse Geister aus? Was wäre das für ein Signal gewesen? Denn wenn man den Zusammenhang dieser Verse sieht, stellt man fest, dass gerade in diesen Situationen scharenweise die Menschen kamen, um Jesus zu hören, sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Und Jesus zieht sich zurück zum Beten. Kontraproduktiv könnte man das nennen. Was macht Jesus da eigentlich? Jesus sucht die Nähe zu Gott, zu seinem himmlischen Vater und auch zu sich selbst als wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus betreibt an dieser Stelle Beziehungspflege, Intimität. Und ich glaube, dass Jesus nur aufgrund dieser Zeiten der Stille in der Lage war, zu leben und öffentlich aufzutreten. Nur aus dieser Stille heraus war es ihm möglich, das Evangelium zu verkünden. Nur aus dieser Stille heraus ist er in Situationen gegangen, Menschen zu heilen, das Heil zu bringen. In Markus wird es deutlich, dass Jesus solche Stille brauchte, um sich vorzubereiten, auch auf die Zeit in der Wüste in Versuchungen. Jesus hat diese Zeit benutzt, wenn man den Kontext sieht, um Mitarbeiter gewinnen zu können für Gottes Reich. Solche stillen Zeiten waren noch nötig, um dann mit einem ganz klaren Auftreten Sünden vergeben zu können und sich auch Streitigkeiten stellen zu können. Ich glaube, dass ohne diese stillen Zeiten Jesus dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Wenn Jesus selbst die Nähe Gottes sucht, um wie viel mehr benötigen wir es, mit Jesus allein zu sein? Denn ich glaube, dass ohne die Beziehung und Nähe zu Gott, ohne diese Nähe und Stille, werden wir den Herausforderungen unseres Alltags dauerhaft nicht gewachsen sein. Eine Zeit lang geht das sicherlich, auf Dauer nicht. Wir werden auch ohne diese Zeiten der Stille und Orientierung das Evangelium, die gute Nachricht nicht weitergeben können. Wir werden ohne diese Zeiten der Stille anderen Menschen nicht zum Heil werden, sondern eher in der Gefahr stehen, ihnen zum Unheil zu werden. Wir werden ohne diese Zeiten der Besinnung und Stille in Versuchungen scheitern. Wir werden auch ohne diese Zeiten der Stille keine Mitarbeiter für Gottes Reich sein. Wir werden ohne diese Zeiten der Stille und Besinnung wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein, anderen Sünden vergeben zu können. Und wir werden in Streitigkeiten zerbrechen. Wenn selbst Jesus die Nähe Gottes sucht, um wie viel mehr benötigen wir das, diese Nähe zu suchen? Jesus allein mit Gott und allein mit sich selbst. Aber ich hatte ja auch was von Jesus und seinen Jüngern gesagt. Disciple, Disziplin. Jesus und seine Jünger, dazu eine Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern in die stille Zeit geht, in die Einsamkeit. Markus 6, Vers 31. Jesus sagte zu ihnen, zu den Jüngern, kommt jetzt mit, ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht mal Zeit zum Essen hatten. So stiegen sie in ein Boot und fuhren an eine einsame Stelle. Auch hier die Frage, warum macht Jesus das? Warum spornt er seine Jünger nicht weiter dazu an, in seinem Auftrag zu handeln, wie sie es unmittelbar zuvor getan hatten? Wenn man auch da den Zusammenhang liest, die Jünger bringen Erfolgserlebnisse mit. Sie kommen zu Jesus und sagen, das haben wir alles in deinem Namen getan und erreicht. Jesus hätte gesagt, sagen können, super, weiter so. Warum zieht Jesus die da raus und sich selbst auch? Warum unterbricht Jesus die Verkündigung durch seine Jünger, die doch scheinbar so erfolgreich war? Ein Vers vorher steht's, Markus 6, Vers 30. Jesus möchte mit seinen Jüngern allein sein. Das heißt, die Jünger sollen mit ihrem Herrn allein sein. Und Jesus will diese Nähe, diese Intimität. Die Jünger sollen sich auch mal ausruhen können. Nicht abseits von Jesus, aber mit Jesus. An einem ruhigen Ort, in der Nähe ihres Herrn. Eine Wohltat für Leib und Seele und Geist. Aufs Essen wurde bis jetzt verzichtet. Vielleicht ist hier die Chance, das Essen zu einem Fest werden zu lassen mit Jesus. Und Jesus isst ja viel mit allen möglichen Leuten. Und jetzt sucht er für sich und seine Jünger diesen Raum der Einsamkeit. Mit Jesus allein sein als seine Jünger. Wenn man dann weiterliest, in dem, was danach kommt, weiß man, warum Jesus das tut. Weil Jesus vorbereitet ist auf das, oder sich vorbereitet auf das, was dann kommt. Denn unmittelbar im Anschluss an diesen Rückzug geschieht Folgendes. Ein Wunder, das Jesus tut. Und andere wirken dabei mit, und zwar seine Jünger. Die haben dann Zeit zum Essen, und zwar zu ganz viel Essen. Die Speisung der 5000 kommt dann nämlich. Da versorgen sie andere. Aber aus dieser Stille heraus. Sie erleben, wie aus 5 Broten und 2 Fischen, die sie Jesus anvertrauen und loslassen. Das ist alles, was sie haben. Sie hätten allen Grund, das festzuhalten. Was sie Jesus anvertrauen und loslassen. Und was Jesus im Aufblick an den Himmel segnet, dass das so viel wird, dass über 5000 Menschen satt werden. Und jeder Jünger sogar noch einen Korb bekommt, weil 12 Körbe voll übrig bleiben. Zeit zum Essen. Vorbereitet aus einer stillen Zeit. Ich glaube, dass es heute auch noch gilt. Mit Jesus allein zu sein, als seine Jüngerinnen und Jünger heute, hilft uns, vorbereitet zu werden auf die Wunder, die Gott bis heute tut. Und einen Blick dafür zu bekommen, dass Jesus aus ganz wenig, was wir so fest in Händen halten, ganz viel machen kann. Ich glaube, dass diese Zeiten der Stille mit Jesus als seine Jünger hilft, dass wir bereit werden, Gott das anzuvertrauen, was wir so fest in Händen halten. Ich glaube, dass aus dieser Perspektive heraus das Geld, die Zeit und auch die Macht sich wandeln, weil unter dem Segen Gottes etwas Großes aus diesen Dingen wird, wenn wir es Jesus anvertrauen. Und dass wir dann staunen lernen über das, was Gott tut. Und dass wir uns wundern werden darüber, dass Gott den überreich beschenkt, der aus dieser Nähe zu Jesus lebt. Mit Jesus allein. Wenn seine Jünger in die Stille geführt werden von Jesus, und Jesus ihnen Zeiten einräumt mit sich. Und wie viel mehr benötigen wir das, in der Stille bei Jesus zu sein, als seine Jünger? Und dann macht man die Erfahrung, Stille kann man nicht herbeiführen. Und immer wieder auch das Scheitern und die Grenzen. Aber es gibt doch einen Weg in die Stille. Und ich möchte euch da mitnehmen ein Stück. Und ich denke, dass jeder auch seinen Weg finden kann. Das ist jetzt kein Gesetz, was ich vorschreibe, sondern ich möchte euch einen Weg zeigen, wie weit ihr den für euch selbst gehen könnt. Das ist eure Entscheidung. Ich denke, es fängt damit an, einen ruhigen Ort zu finden. Das erfordert natürlich gewisse Planung, gerade in einer solchen großen Stadt wie Wien. Manchmal auch einen anderen Raum. Wenn ich in dem Raum sitze, in dem ich sonst auch lebe und arbeite, wird mich die Arbeit und das Leben immer angucken. Das kann manchmal vorteilhaft sein, weil ich das mit ins Gebet nehmen kann. Aber es springt mich immer an. Das ist noch nicht erledigt. Da liegt noch was auf. Vielleicht ist es wichtig, einen Raum mal zu wechseln. Und dann zu beten, wie wir es nachher singen werden, nach der Predigt. Herr, ich suche deine Ruhe. Fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Und tu das eine, das im Leben zählt. So hat Martin Pepper das in einem Lied formuliert. Das heißt nicht, dass man immer in diesem Zustand bleibt. Aber es ist ein Weg, einen ruhigen Ort finden. Ein zweiter Schritt, in Gottes Gegenwart zur Ruhe kommen. Das heißt mal entschleunigen statt beschleunigen. Tief durchatmen, mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Ein Wort der Bibel nachsprechen, seinen Atem auch wahrnehmen. Das ist jetzt nichts Fernöstliches, ja, sondern einfach mal zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Oder Christus spricht, Friede sei mit dir. Oder zu sagen, in deiner Hand steht meine Zeit. Und wenn dann solch ein Wort, der im Raum steht und in dieser Stille steht, dann macht man die Erfahrung, die Jörg Zink mal beschrieben hat in seinem Buch, wie wir beten können. Er sagt, Stille entsteht nicht dadurch, dass wir nichts sagen. Sie kann aber übrig bleiben, wenn etwas Mächtigeres als unser eigenes Wort im Raum war. Zum Beispiel, Christus spricht, Friede sei mit dir. Wenn so etwas im Raum steht, ist mächtiger als unsere eigenen Worte. Und wenn dieser Raum sich nicht wieder mit Gedanken und Worten gefüllt hat, dann entsteht ein Raum der Stille, in den Gott hineinspricht. Und was kann mächtiger sein als Gottes Wort? Ein weiteres. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat im 19. Jahrhundert mal Folgendes formuliert aus seiner Erfahrung. Er sagte, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Gott zu hören ist immer gut, wenn man sein Wort auch dabei hat. Die Bibel benutzen, um auf Gott zu hören. Übrigens, Gottes Wort heißt nicht Gottes Text. Gottes Wort. Was ich damit meine, wie wär's, Bibel mal laut zu lesen? Ich glaube, dass dann die Worte, die wir lesen, oder die Texte, die wir lesen, ihre Funktion wieder bekommen, als gesprochenes Wort. Gottes Wort mal laut lesen. Dafür braucht es natürlich einen bestimmten Raum, in dem man das tut. Aber ich merke, dass gesprochenes Wort Gottes eine andere Wirkung hat als ein Text Gottes, den ich lese. Wort Gottes bekommt Klang. Da kommt Emotion hinein. Malt die Situationen aus. Und Wort Gottes wird dann auch manchmal zu meinem eigenen Wort. Und dabei kommt es nicht auf die Masse an. Man kann natürlich in einem Jahr die Bibel komplett durchlesen. Eine gute Übung sicherlich, um einen Überblick zu bekommen. Aber manchmal ist es so, dass die Qualität wichtiger ist als die Quantität. Es kommt nicht auf die Menge der Worte an. Wenn ein Vers und eine Aussage mich so berührt, indem Gott dadurch zu mir spricht, dann halte ich an diesem einen Wort fest. Noch etwas auf dem Weg in die Stille. Ganz gegenwärtig sein. Man kann es ja so singen, Gott ist gegenwärtig. Sind wir es auch? Wie wäre es, wenn man das Lied mal anders spricht oder singt? Wenn ich sage, ich bin gegenwärtig. Lasse mich, Gott, lass mich dich anbeten und in Ehrfurcht vor dich treten. Du bist in der Mitte, alles in mir schweige und sich eh nichts vor dir beuge. Und wenn dann ich erkenne und mit Herr Stegen formuliere, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ich glaube, dass es eine gute Übung ist, stille Zeit und sich auf diesen Weg zu begeben, was auch Disziplin, also Jüngerschaft erfordert. Aber ich glaube, dass wir aus diesen Zeiten heraus, so wie Jesus selbst und so wie er und seine Jünger, anders in den Alltag gehen werden und das Abenteueralltag dann auch bestehen werden. Drei Situationen, kurz zur Illustration. Wenn viele Menschen um uns herum sind, irgendwo in der Stadt oder der U-Bahn, wie wäre es, wenn wir da mal innehalten und sagen, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich glaube, dass auch ein U-Bahn-Fahrt dann eine andere Dimension bekommt. Oder am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Universität, am Ausbildungsplatz. Eine halbe Minute, es kann sehr lang sein, eine halbe Minute mal die Augen schließen und zu sagen, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Oder in bestimmten Situationen zu sagen, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oder in einer Situation zu sagen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die uns in Christus begegnet, unserem Herrn. Oder wenn man vor einer schwierigen Besprechung steht, vielleicht an der Tür vor dem Eintreten in den Raum mal zu sagen, Christus spricht, ich bin die Tür. Christus spricht, ich bin die Tür. Und dann hineingehen. Ich glaube, dass da stille Zeit ganz praktisch wird für den Alltag. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein Gebet sprechen. In dir sein, Gott, das ist alles. Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. Die leiblichen Augen schließen, die Augen des Herzens öffnen und eintauchen in deine Gegenwart. Ich hole mich aus aller Zerstreutheit zusammen und vertraue mich dir an. Ich lege mich in dich hinein wie in eine große Hand. Ich brauche nicht zu reden, damit du mich hörst. Ich brauche nicht aufzuzählen, was mir fehlt. Ich brauche dich nicht zu erinnern oder dir zu sagen, was in dieser Welt geschieht und wozu wir deine Hilfe brauchen. Ich will nicht den Menschen entfliehen oder ihnen ausweichen. Den Lärm und die Unrast will ich nicht hassen. Ich möchte sie in mein Schweigen aufnehmen und für dich bereit sein. Stellvertretend möchte ich schweigen für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden. Stellvertretend schweigen für alle, die keine Zeit haben. Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich, bis du da bist. In dir sein Gott, das ist alles, was ich mir erbitte. Damit habe ich alles erbeten, was ich brauche, für Zeit und Ewigkeit. Amen.